Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tisch für drei, dem Podcast über Essen, Trinken und allem, was die Gastronomie bewegt. Seit 6 Jahren gibt es jetzt dieses Format. Mehr als 70 Folgen haben wir gemacht mit Leuten wie Uli Hoeneß und Günther Jauch, mit Caro von Kretschmer und Jana Schimke, mit Horst Lichter und Johann Lafer. Und wir haben inzwischen fast 500.000 Hörer erreicht. Und um diese Erfolgsgeschichte fortzusetzen, haben wir uns für 2026 neu aufgestellt. Mit einer erweiterten Mannschaft, mit mehr Vielfalt, mehr Themenbreite und einer tollen neuen Kollegin, liebe Insa Horsch, ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dir, auf deine Schlagfertigkeit, deine Empathie und darauf, mit dir gemeinsam die unendlichen Weiten der Gastrobranche zu erkunden. Bevor wir heute aber über Kantinen und Currywurst, KI und Kaviar sprechen, bist du erstmal dran, dich vorzustellen.
Jetzt bin ich, wer es nicht hört, hallo erstmal in die Runde, aber wer es jetzt gerade nicht hört, ich erröte aufgrund dieser wunderschönen Vorschusslorbeeren. Hallo und moin, ich komme ja aus dem Norden, da sagt man moin. Und das natürlich an euch und auch an alle anderen, die gerade zuhören. Ich trete hier ja in ganz, ganz große Fußstapfen, das muss man ganz klar sagen. Und freue mich, dass ich jetzt hier am Start bin, nach Matthias Rilling, nach Andreas Möcker. Ich freue mich einfach und ich freue mich auf den frischen Wind, den ich mitbringe. Denn ich bin ein Nordlicht und eine begeisterte Seglerin und dementsprechend ist Wind ganz, ganz wichtig in meinem Leben. Und bevor wir jetzt aber mein Privatleben zu sehr ausschlachten, kommen wir vielleicht so ein bisschen zum Thema Business und auch zu der Erklärung, warum ich eigentlich hier bin. Ganz platt könnte man sagen, ich bin eine Frau. Davon gab es ja bisher nicht ganz so viele in diesem Podcast. Und das reicht aber dieses Mal tatsächlich nicht. Ich komme natürlich aus der Foodbranche, bin auch hier seit über 20 Jahren zu Hause. Eigentlich auf der Unternehmens- und auf der Gründer- oder Startup-Seite und seit einigen Jahren aber auch auf der Moderationsseite. Und dementsprechend, bin ich immer wieder auch in verschiedenen Podcasts und auf verschiedenen Veranstaltungen. Das heißt, ich kenne die Foodbranche, ich komme aus dem Norden, ich bin weiblich und ich rede gern. Dementsprechend würde ich sagen, lasst uns loslegen.
Beste Voraussetzungen, auf jeden Fall.
Ich finde auch. Und passend zu unserem heutigen Gast vielleicht auch noch ganz, ganz kurz. Wir haben ja einen Professor hier, nochmal zu meinem akademischen Hintergrund vielleicht ganz kurz. Ich habe auch irgendwann mal BWL studiert, Schwerpunkt Marketing. Damit bin ich hier nicht alleine am Tisch und Schwerpunkt Corporate Finance. Und ich bin ganz dankbar, dass ich das dann irgendwann zur Seite gelegt habe. Nach einem kurzen Ausflug zur Deutschen Bank in London habe ich mich dann doch für zunächst Ferrero und Frankfurt entschieden und dann irgendwann aber die Foodbranche. Und ich finde, jetzt habe ich aber wahrlich genug über mich geredet. Ich habe dich schon
Es wird die längste Einladung aller Zeiten, glaube ich, zumal wir unseren heutigen Gast immer noch nicht vorgestellt haben. Der sitzt hier inzwischen, hat schon Schnee auf den Haaren sozusagen, weil es schneit da draußen ganz spektakulär. Aber das holen wir jetzt nach. Ne?
Auf jeden Fall. Und er hat so wohlerzogen genickt während meines Monologes. Also du sagst bei LinkedIn über dich selber, du bist ein Weiterbring-Experte für die Foodservice-Branche. Ein Fachmann für glückliche Gäste und erfolgreiche Gastronomie. Und deswegen ganz herzlich willkommen an Professor Dr. Thorsten Olderup.
Ganz, ganz herzlichen Dank. Hier treffen sich zwei Norddeutsche.
Ja, richtig gut.
Du bist. Bin ja jetzt dankbar, dass ihr mich bei den Norddeutschen schon vielleicht mal exkludiert, ja, Freunde.
Ein bisschen.
Ich bin in Hildesheim geboren. Also es ist deutlich nördlich des Lakritz-Äquators, der ja irgendwo bei Frankfurt die Republik teilt, ja. Ich bin ja nur. Das ist immer die Frage, wie man das ausdrückt. Entweder sagst du Entwicklungshelfer, das sind die Süddeutschen böse, oder Wirtschaftsflüchtlinge, das sind die Norddeutschen böse, ja. Also irgend sowas. Jedenfalls, ich probiere mal das Ganze dann zu übersetzen, dass uns die Bayern und Badener und Schwaben jetzt nicht alle fahnenflüchtig werden.
Nein.
Das ist ganz wichtig. Und Thorsten, jetzt wollen wir endlich über dich reden, denn du bist ja in der Szene bekannt wie ein bunter Hund, kann man sagen. Du hast einen eigenen Podcast, du bist auf ganz vielen Podcasts, du hältst selber Vorträge, du hast ein Buch geschrieben zum Thema Gastromanagement und bist vielfältigst unterwegs, vor allen Dingen auch jetzt zu unserem heutigen Thema der Gastronomisierung der Gemeinschaftsverpflegung. Das klingt jetzt ehrlicherweise weniger nach Currywurst, mehr vielleicht nach wirklich Kaviar. Dazu kommen wir dann gerne nochmal später. Aber bevor wir jetzt reinstarten, würde ich gerne mal 5 Fakten, die man nicht unbedingt von dir erwartet, mit unseren Hörern teilen. Und ich steige mal ein mit der Frage, wie kommst du eigentlich auf Gastro als Forschungsfeld?
Tatsächlich habe ich angefangen, mich mit Dienstleistungen allgemein zu beschäftigen und durfte für meine Hochschule, die Acadia University, einen neuen Studiengang entwickeln, nämlich Dienstleistungsmanagement. Und da sind dann tatsächlich Gastronomen reingekommen, da sind Hoteliers mit reingekommen. Das ganze Projekt ist damals unter der Führung von Accor gelaufen und habe da so den ersten Bezugspunkt gehabt zur Hotellerie, Gastronomie, habe mich mit dem stärker beschäftigt und finde es einfach immer noch die tollste Branche der Welt, weil wir einfach Menschen beim Essen glücklich machen dürfen. Und das ist, das finde ich, ist das Größte. Ich habe vorher tatsächlich auch mit der Deutschen Bank gearbeitet, als Externer, habe mit der Deutschen Telekom gearbeitet, habe mit RWE gearbeitet. Immer so als Externer von der Universität Wittenherdecke aus. Und war immer überrascht, wie langweilig Geschäftsmodelle sein können. Ja, ich muss das mal so sagen. Ich habe am Deutsche Bank Institut für Familienunternehmen promoviert, deswegen dieser Bezug zur Deutschen Bank. Und habe immer gedacht, okay, es gibt Menschen, die hier ihr Leben zubringen. Das ist gut so, dann muss ich das nicht machen. Also das war und ich habe einfach mit der Hotellerie, Gastronomie im breiten Sinne einfach meine Heimat gefunden, emotional, intellektuell. Und habe bis heute ganz, ganz viel damit zu tun, die Branche weiterzubringen.
Ja, das ist richtig schön. Und ich glaube, das merkt auch jeder, der dich verfolgt und der dir zuhört. Jetzt aber nochmal zu der Frage, warum bist du eigentlich Professor geworden? Also was fasziniert dich an dieser Lehre? Oder auch, woher kommt die Begeisterung, dein Wissen zu teilen?
Also Professor ist ja beides, ne? Lehre und Forschung. Mhm. Und wie gesagt, ich war zur Promotion in Wittenherdecke und habe da eine Forschungsgruppe geleitet zum breiten Internet, E-Commerce und so etwas. Und habe damals schon großen Spaß daran gehabt, Dinge zu erklären, Dinge weiterzugeben. Und diese Kombination, die ist es eigentlich. Also es ist nicht ausschließlich das Weiterbringen, sondern auch dieses Weiterkommen, Weiterentwickeln, zu gucken, wie passen Sachen neu zusammen. Und das macht mir einfach wahnsinnig Spaß.
Mhm. Und dieser Fokus auf Gemeinschaftsverpflegung oder Gemeinschaftsgastronomie in den vergangenen Jahren, wo liegt da für dich die Faszination? Ist es einfach, dass du sagst, da sind professionellere Strukturen als in der Einzelgastro? Oder was ist also der Punkt, der dich da antreibt?
Da ist es eigentlich die Entwicklungsperspektive der Gemeinschaftsgastronomie. Du sprichst ja ganz bewusst von Gemeinschaftsgastronomie und nicht mehr von Gemeinschaftsverpflegung. Wir sprechen ja von Betriebsgastronomie und nicht mehr von Kantinen. Mhm. Und ich habe halt das Gefühl, das ist der Gastronomiebereich, der sich einfach am stärksten entwickelt, der riesengroß ist. Ja, wir haben Millionen von Menschen, die jeden Tag von diesem Sektor beeinflusst werden, satt gemacht werden, glücklich gemacht werden. Und die Vielfalt beeindruckt mich. Also tatsächlich ganz anderer Fokus als Individuale oder Systemgastronomie, aber nicht annähernd weniger spannend in der Entwicklungsperspektive.
Ja, du hast was so Schönes gesagt. Satt ist das eine, das ist sicherlich vorher die Aufgabe mal gewesen von Gemeinschaftsverpflegung, aber vor allen Dingen auch glücklich machen. Das ist ja etwas, wie wir es heute lesen. Und jetzt daher die Frage an dich, was macht dich denn glücklich, wenn du in die Kantine gehst? Was ist dein liebstes Essen? Was bestellst du immer wieder gern?
Das habe ich tatsächlich nicht. Ich mag Hausmannskost super gerne. Wenn ich also beispielsweise durch München schlender, dann suche ich immer ein Brauhaus raus, weil ich mag einfach diese rustikale Hausmannsgastronomie. Aber viel wichtiger ist eigentlich für mich, mit wem ich da bin. Mhm. Und deswegen für mich ist der Sinn von Gastronomie ist, Menschen beim Essen glücklich zu machen. Mhm. Und daran versteht man auch, dass eigentlich das Essen nur ein Hilfsmittel ist. Mhm. Deswegen finde ich diesen Satz, ich kann ihn leider nicht für mich in Anspruch nehmen, ich habe ihn abgeguckt, aber das rückt es für mich so konzeptionell einfach zurecht. Mhm. Das heißt also, wir machen unter Zuhilfenahme von Lebensmitteln Menschen beim Essen glücklich. Das ist für mich so der Fokus dessen, was wir machen.
Christian Rach hat sich dazu mal bei uns im Podcast geäußert und hat gesagt, eigentlich ist das Essen der kleinste Teil, der darüber entscheidet, ob ein Abend im Restaurant wirklich gut ist oder schlecht ist, auch wenn das jedem Koch in der Seele wehtut. Weil wir ganz viele Köche haben, die sagen, also das, was auf dem Teller ist, ist das, was zählt, alles andere ist nur Beiwerk. Und er sagt, nein, es ist so viel mehr drumherum. Und ich finde es spannend, dass du das jetzt im Bereich der Gemeinschaftsgastronomie auch sagst. Also wirklich spektakulär. Aber wir müssen ja bei den 5 Fakten bleiben. Letzter Fakt, den wir wissen wollen. Kannst du kochen? Könntest du auch in einer Küche aushelfen oder bist du eher so der geborene Gast?
Ich habe irgendwie 15 Sommer am Stück in Dänemark beim Urlaub verbracht. Und wir haben dort ein Gericht geprägt, das nennen wir die Dänemark-Pfanne. Da kommt einfach alles rein, was gut schmeckt, und dann schmeckt die Summe aller auch gut. Freunde von mir würden sagen, nein, er kann nicht kochen. Ich sage immer, ich koche gerne, solange Rotwein dabei ist und solange das Essen, sag ich mal, eine gewisse, wie soll ich sagen, Toleranz mitbringt oder die Gäste eine gewisse Toleranz mitbringen. Und es gibt ganz fürchterliche Geschichten bei mir vom Kochen. Na, wenn du möchtest, dass es schmeckt, lass mich nicht in der Küche aushelfen. Ein Kollege von mir sagt immer, wir sind Verzehrexperten, da brauchen wir nicht auch noch kochen können.
Also dein Posten ist dann mehr so der des Rotweinflaschenöffners, zumal ja.
Aber das kann ich gut.
Weißt du, ich bin ja auch als Norddeutscher aufgewachsen und da auch meine Eltern schleppten mich regelmäßig nach Dänemark. Und Dänemark hat ja wirklich eine tolle gastronomische, kulinarische Kultur in Hotspot in Kopenhagen. Aber die Nordseeküste, so Hvidesande und Bjerregaard und was alles ist,
ganz
das ist ja absolutes kulinarisches Niemandsland. Erstmal kostet ein Getränk irgendwie so viel wie ein Monatslohn so ungefähr, ja. Und dann gibt's nichts. Und jetzt stelle ich mir diese Dänemark-Pfanne vor. Was gibt's da oben? Es gibt Schollenfilet, es gibt irgendwie Lakritze und es gibt irgendwelche Röllpölse, also rote Würstchen. Dänemark-Pfanne klingt nicht lecker, um ehrlich zu sein.
Doch, ist total lecker, weil wir sind in den Hochzeiten tatsächlich mit dem Anhänger da hochgefahren. Das heißt also, meine Kinder haben nachher irgendwann keinen Bock mehr gehabt, einen Koffer zu packen. Deswegen haben wir Umzugskartons gepackt. Kein Witz. Ja, das heißt, also wir sind so ungefähr mit 15 Umzugskartons in diesem Haus, in Dänemark hat man ja nur,
deswegen haben die Grenzkontrollen eingeführt.
Ich war auf dem Weg zum Wirtschaftsflüchtling, das Wetterflüchtling.
Wetterflüchtling.
Ja, genau. Nee, und wir haben tatsächlich groß eingekauft vorher und dann, du hattest schon von den Preisgefällen gesprochen, ja. Also ein Nachteil, wenn man sich als Professor verdingt, ist, man verdient nicht, keine Millionen, von daher. Und dann haben wir alles eingepackt. Das Wichtigste, jeder, der nach Dänemark will, nimmt 2 Kästen Bier mit. Weil Bier kannst du oben echt nicht bezahlen. Da musst du deinen Bankberater vorher anrufen, ob das okay ist, dass du einen Kasten kaufst. Und Dänemark-Pfanne war tatsächlich irgendwie Kartoffeln rein und Gemüse und alles, was im Kühlschrank ist. Und du mixt es einfach durch und du, wenn es dann nicht schmeckt, einfach Salami rein.
Ja, und Gewürze und Soßen retten ja auch vielfach.
Okay, ja, genau. Okay, also es gab immer viel Potenzial zum Retten.
Freunde, wir müssen aufhören an der Stelle, weil wir verlieren. Ansonsten würde ich alle tatsächlich genussverliebten Hörer, bevor wir zum eigentlichen Thema kommen. Ja. However, es geht so ein bisschen Teil 1 vom Gastausdenken. Marketing mit Pep ist so ein bisschen die Überschrift, die wir für unseren ersten Teil gesetzt haben. Und Insa, was du vielleicht nicht weißt, Thorsten und ich kennen uns ja aus der Jury vom Pep Award, früher dem Marketingpreis für die Gemeinschaftsverpflegung, ja, so als Burkhard Schmidt genannt, da läuft aktuell die neue Bewerbungsphase, die wir ja gemeinsam mit den Kollegen vom Deutschen Fachverlag dann haben, mit der GV Praxis und so weiter und so fort. Und das ist doch vielleicht auch ein guter Anlass, diese Initiative mal ein bisschen einzuordnen. Insofern, Herr Juryvorsitzender, was ist denn dieser Pep Award? Warum muss man da mitmachen und was ist da für dich auch das Besondere daran?
Das Besondere daran ist, dass wir einfach neue Ansätze in den verschiedenen Branchensegmenten auszeichnen, dass wir sie sichtbar machen. Wir zeichnen ja nachher auf den GV-Trendtagen nicht nur das aus, was wer tatsächlich gewinnt, sondern wir laden ja immer die Top-Platzierten ein und stellen sie auch vor und bieten damit eigentlich neuen Ansätzen und Entwicklungsperspektiven der Branche einfach eine Bühne. Und das, finde ich, ist so das Besondere, dass wir nicht nur sagen, the winner is, hier kommt er, eine Trophäe in die Hand und tschüss und sondern dass wir das tatsächlich breiter machen, dass wir zeigen, wo der Hammer hängt, dass wir zeigen auch, wo entwickelt sich eigentlich was hin. Ich finde, das Spannende an der Juryarbeit ist eigentlich, die ganzen Einsendungen zu sehen und zu sagen, was ist eigentlich im Moment gerade hot und what's not und wo glaubt ihr denn, wo gerade der Hammer hängt? Du kannst ja auch an dem, was die da machen, siehst du ja immer, wo wollt ihr eigentlich hin? Das heißt also, wo wollt ihr mit dem Essen im Krankenhaus hin? Wie sieht es in der Kita- und Schulverpflegung aus? Was ist eigentlich am Workplace gerade los und was machen die Universitäten mit ihren Studierendenwerken eigentlich? Da zu sehen, wo haben die Prioritäten, setzen sie auf Food, setzen sie auf Inszenierung, setzen sie auf Interaktion, setzen sie auf Mitarbeiter, setzen sie auf Prozesse, was ist das Ganze? Und wir haben schon so spannende Sachen dabei gehabt und du hast aber auch Sachen dabei gehabt, wo du dann denkst, Alter, wenn du glaubst, dass das oben ist, ja, dann ist das, wir hatten mal ein, da ging es um Dysphagiekost. Also für Leute mit Schluckbeschwerden zu essen. Und dann hat einer gesagt, also unsere GV-Aktion, damals hieß das GV-Aktion, ist, bisher haben wir das Essen von gestern genommen, ist durchgemanscht, sage ich jetzt mal, ja. Und dann war das Dysphagiekasten von
Tag. Wir verlieren also, schon wieder hier Fine Dining.
Ja, nee, aber jetzt nur damit ihr wisst, wo die meinen, dass der Hammer hängt. Und dann haben die gesagt.
Du meinst die Dänemark-Pfanne 2-0.
2-0 oder der Großhändler sagt plus eins. Schön. Also Tag plus eins. So, und dann haben die gesagt, nee, aber das ist uns jetzt, weißt du, das Qualitätsniveau stimmt da nicht mehr. Ach was? Und sagen einfach, wir nehmen das Essen von heute und wämsen das einfach durch. Und dann dachte ich, das ist jetzt nicht preiswürdig.
Nein. Das heißt, du würdest sagen, es gibt diesen Marketing Award tatsächlich unter anderem deshalb, um mal so eine Temperatur der Branche auch mitzubekommen, so einen guten Überblick? Oder warum glaubst du, braucht es so ein Award?
Nee, das ist tatsächlich ein Abfallprodukt für Leute, die in der Jury arbeiten dürfen und die nachher aber auch in Mainz sich das anhören dürfen, was wir als in den engeren Kreis genommen haben. Für mich ist das ein weiterer Ansporn, einfach mal über das Geschäft nachzudenken. Was machen wir hier eigentlich? Inspirationen mitzunehmen für die Branche und sie zu ermuntern, einfach an der Innovation nicht nachzulassen, immer weiterzuarbeiten und die Branche einfach nach vorne zu treiben. Also das ist für mich tatsächlich der der Hauptgrund, warum machen wir das?
Ja, das glaube ich auch. Es gibt ja auch inzwischen einen Club im Grunde, ja. Also die Sieger und Platzierten, die treffen sich dann einmal im Jahr, tauschen sich aus und dann haben wir da durchaus auch spannende Vorträge, aber genauso spannend ist das Networking. Also wenn du dann siehst, wie dann quasi Caterer A mit Caterer B, ich nenne es bewusst keine Namen, wie die sich austauschen, wie die interagieren. Und das ist so dieses Inspirieren und dieses sich gegenseitig einfach hochschaukeln und sagen, hey, wenn das geht, könnte ja das auch gehen und so. Und das ist spannend, weil einfach mal, um so ein paar Zahlen noch in den Raum zu werfen, Gemeinschaftsgastro, das ist das tägliche Essen für 17 Millionen Menschen. Das sind 16 Milliarden Euro Umsatz im Jahr. Das sind viele, viele tausend Arbeitsplätze. Und das ist ein Hebel, glaube ich, der immer noch von ganz vielen Menschen total unterschätzt wird. Weil wir haben keine Gemeinschaftsgastronomie im Fernsehen, in den Medien. Das Ding wird medial im Grunde völlig ignoriert. Ja, es ist völlig tot. Und deswegen ist es umso schöner, wenn man dann auch mal diese Leute aus dem Schatten rausholt, auf eine Bühne stellt und sagt, erzähl doch mal, was du für geile Konzepte hast. Und da kommen wirklich jedes Jahr Dinge raus. Ich sehe es wie du. Wir haben eigentlich jedes Jahr zu wenig Preise für zu viele gute Bewerbungen.
Genau. Und was du bei der Gemeinschaftsgastronomie auch noch hast, ist eigentlich, dass ihre Produkte manchmal so ein bisschen, ich will nicht sagen, in den Dreck gezogen werden, aber lächerlich gemacht. Ich hatte mal eine, da ging es also um Industrie-Food-Produkte oder so etwas. Und dann waren da Journalisten am Werk, die offensichtlich nichts von Gastronomie wussten und offensichtlich sie auch mit den Produkten nicht auseinander. Und da ging es um TK-Spiegeleier. Und also es gibt offensichtlich TK-Spiegeleier. Und dann sagte der, was ist das für ein Quatschprodukt? Ja, wer braucht so etwas? Und das kannst du viel besser frisch machen und so etwas. Und die Industrie und die Food, die Leute da, die wollen es alle nur verarschen. Was diese Heinis nicht gemacht haben, ist, sie haben sich das Produkt nicht angeguckt. Mhm. Ja, ein TK-Spiegelei, bin ich bei euch, normal, also wir drei brauchen das nicht. Die Dinger sind salmonellenfrei. Das heißt also, da ist ein Produkt entstanden durch Niedertemperaturgaren und denaturiert. Und das Ding ist, will ich sagen, tot, aber da ist keine Salmonelle drin. Und das heißt also, dieses ist ein Produkt, das ist für Senioreneinrichtungen gemacht. Mhm. So, dass Senioren im hohen Alter gefahrlos ein weiches Spiegelei essen können. Mhm. Das ist gefrorene Lebensfreude und nicht irgendein ein wahnsinnig schwachsinniges Industrieprodukt. Ja, also einfach mal den Wirsing einschalten, nachdenken, wofür könnte das sein und wer kommt auf die Idee, Spiegeleier einzufrieren? Also es geht nicht um uns, es geht um uns in 40 Jahren.
Ich liebe, darf ich ganz kurz, ich finde es so schön, ich höre dir so gerne zu, weil man merkt zum einen diese Begeisterung für Menschen, die da kommt, und man merkt das Storytelling, was du immer wieder mit reinbringst. Hm. Also ein Spiegelei ist auf einmal gefrorene Lebensfreude. Hm. Glaubst du, dass das etwas ist, was in der Gemeinschaftsverpflegung noch viel, viel mehr gemacht werden kann, um sie eben aufs nächste Level zu heben?
Ich glaube,
wird das schon ausreichend gemacht?
Nein, 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 nein. Wir haben einen sehr, sehr starken Prozessfokus.
Ja, genau.
Ein Prozessfokus oder ein Fokus auf Effizienz. Das heißt also, Dinge richtig machen. Und wir müssen die Frage davor nehmen, nämlich der nach der Effektivität. Machen wir eigentlich das Richtige? Kümmern wir uns um das Richtige? Und wenn ich meine Freunde aus dem DEG anspreche, ja, dann sind die auf der Suche nach dem optimalen Prozess, der kostenminimal ist, weil sie sagen, sie kriegen für den Teller nicht mehr. Mhm. Und vielleicht sollte man eher mal drüber nachdenken, wie man für einen Teller einen Euro mehr kriegt, um dann eben sicherzustellen, okay, das ist auch ein geiler Teller. Mhm. Das heißt also, wir sagen ja in den Wirtschaftswissenschaften, du brauchst dich um Effizienz nicht zu kümmern, wenn du die Effektivität nicht im Griff hast. Richtig. Das heißt also, wenn du in die falsche Richtung laufst, lohnt es sich nicht, schneller zu laufen oder den Verbrauch runterzuschrauben. Du läufst ja immer noch in die falsche Richtung.
Richtig.
So, und deswegen, ich glaube, wir haben kein Effizienzproblem. Da sind die einfach total super. Ja? Und das ist eben, das merkst du, wenn wir unseren Marketing-Award-Treffen haben oder wenn das DIG sich trifft, du hast es einfach mit wahnsinnigen Prozessfüchsen zu tun. Die wissen absolut, was sie tun. Das sind also wirklich tolle Profis. Und jetzt müssen wir einfach noch mal ein bisschen den Schwenk wagen in die Individual- oder Systemgastronomie, wo eben auch dieses, was machen wir da eigentlich, im Vordergrund steht. Und dann funktioniert das auch.
Ja, weil wir haben ja eine Branche, die ist ja extrem unter Druck. Das müssen wir ganz klar sagen. Klar. Also wir wissen, wie viele Menschen sind mittlerweile im Homeoffice. Wir wissen einfach auch ganz klar, die Leute kommen ungern zurück, wenn dann aber nur, wenn es eine gute Kantine gibt. Also da passiert ja einfach ganz, ganz viel. Gibt's da irgendetwas, wo du sagst, abgesehen von Storytelling, mehr den Gast zentrieren, weniger weg von Prozessen und mehr hin wirklich auch zum Erlebnis, du sagst, das darf die Branche auch noch mit berücksichtigen?
ist der Gastraum. Ja, und wenn ich mir moderne Gemeinschaftsgastronomien angucke, dann sind die vollkommen Gast- und Verzehranlass geprägt. Denn du musst da mal gucken, was geht eigentlich im Homeoffice nicht? Die meisten Homeoffice-Witze drehen sich doch darum, dass du da nur mit deinem eigenen familiären Umfeld zusammen bist, ja, und sagst eben, was weiß ich hier, wie ist denn Homeoffice? Ja, ist ja super, weißt du, dieser Witz, ne? Nur eben, ich muss der Kollegin noch sagen, sie darf mich nicht mehr Schatzmann nennen, ja, und sie soll mich auch nicht anfassen. Also, es ist solche Witze. Und die ranken sich doch um ein beschränktes Set an sozialen Beziehungen. Mhm. Mhm. Das heißt, das, was Homeoffice nicht liefern kann, ist soziale Beziehung. Ich habe mal mit einer Agentur zusammengearbeitet, der Inhaber konnte das überhaupt nicht fassen, dass zwei Mitarbeiter nicht aus dem Homeoffice wieder rauskommen wollen. Die haben sich in der Firma kennengelernt und haben geheiratet. Er sagte, was haben die denn bitte für eine Assoziation mit Büro? Ja, die haben, also deren Leben hat hier eine neue Wendung gekriegt und jetzt kommen die aus ihrer Höhle nicht mehr raus. Gut, nun kannst du in der Agentur natürlich auch den Menschen schwer erklären, warum sie eine Stunde fahren sollen oder so etwas. Das ist sehr traurig. Aber Betriebsgastronomie hängt für mich mit sozialen Kontakten zusammen. Das heißt also, schafft Meetingräume, dehnt die Stunden aus, guckt euch lieber an, wie kann ich Leute am Frühstück oder um 10 Uhr morgens. Für mich sind immer noch in den Universitäten die Cafeten. Das ist eigentlich so der Benchmark für mich. Ja, das ist ein Ort, an dem du lebst und isst. Da findet alles statt. Da sind die ganzen Tische vollgemüllt mit Lernunterlagen und zwar von morgens um 7 bis abends um 23 Uhr.
Das heißt aber letzten Endes, du bist nach wie vor ein kompletter Fan der Gemeinschaftsgastronomie und du bist auch der Meinung, dass eigentlich wir eher mehr in die Gemeinschaftsgastronomie investieren sollten als weniger, beziehungsweise dass Arbeitgeber mehr in die Gemeinschaftsgastronomie investieren sollten und dass eben eine moderne Gemeinschaftsgastronomie eben auch wirklich Wohlfühlorte schafft. Dass ich im Zweifel lieber 10 Minuten länger im Betriebsrestaurant bin, mit meinen Kollegen mich austausche, weil genau diese inoffiziellen Meetings einfach auch eine Produktivität bringen. Gerade auch mit natürlich vielleicht mit Blick auf Leute, die dann ansonsten an ihrem Arbeitsplatz sitzen und sagen, okay, ich mache noch kurz meine Amazon-Bestellung, ich check noch kurz meinen Social-Media-Status und nebenbei bin ich natürlich trotzdem noch in der Arbeitszeit eingeloggt. Ist das wirklich auch beweisbar? Ist das belegbar? Oder ist das nur ein Bauchgefühl, Herr Professor?
Also belegbar, ich kann es nicht, ich habe ja keine empirischen Daten zu. Ja, ich sehe nur, dass die Planungen in der Gemeinschaftsgastronomie immer davon ausgehen oder darauf abzielen, eigentlich das Gastronomieerlebnis in den Alltag reinsacken zu lassen. Und diese strengen Grenzen zwischen, wir gehen jetzt in die Kantine, stempeln uns aus und dann nach einer halben Stunde stempeln wir uns ein und zwischendurch inhalieren wir einen Teller. Das ist, ich glaube nicht, dass das die Zukunft ist. Ich glaube tatsächlich, dass wir dafür sorgen müssen, dass die Gemeinschaftsgastronomie, die Mitarbeiter, insbesondere die, die am Schreibtisch arbeiten. Ich weiß, im Blue-Collar-Bereich ist das immer ein bisschen schwieriger, weil wir die Taktung aus den Werkstätten und in Maschinen.
Müssen wir unterscheiden, glaube ich, auch ganz klar.
Ganz klar unterscheiden. Aber wenn Leute am Schreibtisch arbeiten, dann wissen wir doch, dass du dich mal bewegen sollst, dass du neue soziale Interaktionen brauchst. Und dass eben diese von der Kaffeeküche über irgendwelche Automaten, an denen du jemanden triffst, oder aber auch im Betriebsrestaurant, wo du einfach Meetingplätze schaffen kannst. Wer sagt denn eigentlich, dass die Tische in einem Betriebsrestaurant nicht bebuchbar sind? Ja. Dass wir nicht sagen können, pass auf, wir treffen uns um 10.30 Uhr im Betriebsrestaurant und gehen da unsere Zahlen durch oder so etwas.
Aber lass uns nochmal bei diesem Thema wirklich auch Büromenschen bleiben. Ja. Wir haben einerseits die Situation, dass es schön ist, wenn man sich dann da austauscht, spricht, buchbare Tische, kann ich alles verstehen. Auf der anderen Seite sehen wir Belegschaften, die sehr stark nach der Uhr gucken und die sagen, ich möchte aber um 16 Uhr raus sein, weil ich brauche meine Work-Life-Balance. Ja. Ja, für mich ist Work nicht Teil von Life. Ja, für dich, so wie ich dich jetzt erlebe, ist Work and Life irgendwo etwas Synergetisches. Ja, du hast Freude an deiner Arbeit, hoffe ich zumindest, bist ja nicht zur Deutschen Bank gegangen. Du machst deine Dinge gerne. So. Und auch dieses Ausstempeln ist ja ein Thema. Ja, aber ich bin ja letztendlich nicht mehr in der Situation, dass ich sage, ich kann mit Vertrauensarbeitszeit arbeiten, letztendlich kann damit funktionieren, sondern ich gehe ganz stark drauf, wann beginnt's? Ja, wann gebe ich mein normales Leben quasi ab an der Werkstür und wann bin ich wieder Mensch und dazwischen bin ich quasi der Kollege von der KI. So. Wird sich das irgendwann wieder drehen oder sagst du, nee, das ist einfach ein Zug, der fährt in eine Richtung und der wird sich niemals wieder zurückbewegen?
Also tatsächlich sind wir da im Bereich des Glaubens und des Hoffens. Ich würde mein Leben immer beschreiben, ich habe eine Life-Life-Balance. Ja, das heißt also, ich lebe eigentlich nur und ich habe auch, ne, ich habe auch jemand, der glaubt, er kann um 8 Uhr einstempeln und hat dann Work und Life und Work ist nicht Life. Ich habe das Gefühl, weißt du, der denkt, dass er irgendwann, wenn er vom Himmelstor steht, dass er nachverhandeln kann. Es gibt diesen schönen Espresso-Spot, wo George Clooney vor dem Himmelstor. Und ich denke immer, George ist doch noch cooler als ich. Ja, also nur weil George damit durchgekommen ist, heißt nicht, dass ich das schaffe. Und deswegen muss ich leider auf dieser Seite des Himmels dafür sorgen, dass ich genug Life in meinem Life habe. Und dafür sorge ich jeden Tag. Und deswegen mache ich solche Sachen auch. Ist das eigentlich jetzt gerade Arbeit, was wir hier machen? Also hat irgendeiner von euch eingestempelt? Und ich glaube, dass wir die Freude...
Ich hab keinen Stempel. Ja. Blöde Sache.
Ich glaube, dass wir die Freude an dem Tun wieder vermitteln müssen, um die Arbeitsplätze relevant und auch im Leben relevant zu schaffen. Ja, dass sie diese strenge Trennung zwischen ich mach dies und mach das, dann hast du nicht das gefunden, was dich erfreut und was dich glücklich macht. Ich habe letztens ein Insta-Reel gesehen, wo einer meinte, also er hätte jetzt 4 Wochen lang 8 Stunden gearbeitet, das geht so nicht, also er muss dringend die Zeit reduzieren. Das würde ich verstehen, wenn mein Arbeitsplatz ein sibirischer Gulag wäre. Dann würde ich auch sagen, 30% oder 30 Stunden die Woche müsste reichen.
Aber spätestens im Gulag gibt es keine 4-Tage-Woche. Believe me, das ist 7 wahrscheinlich.
Ja. Heißt das, believe me, hast du erfahren oder? Nee, schon gut. Ja. Nein, aber das ist, ich habe tatsächlich das Gefühl, dass wir gesellschaftlich und falsch auf Arbeit blicken, als Arbeit Teil des Lebens. Und das Blöde ist, wir werden auch von relevanten Gruppen eigentlich dahin buxiert. Also das ist jetzt keine Sache, die, glaube ich, aus einer Generation kommt oder so etwas. Mhm. Also das, ich habe den kennengelernt mit meinem Sohn zusammen, der ist 21. Und der arbeitet wirklich, ich könnte jetzt sagen, den ganzen Tag oder nie.
Mhm. Ja? Aber dann ist doch letztendlich auch Gemeinschaftsgastronomie so etwas wie ein Friedensangebot im Klassenkampf. Kann man das sagen?
Das kann man sagen, ja. Lasst uns einfach den Tag gemeinsam lustvoll bestreiten, lasst uns produktiv sein, lasst uns Dinge verändern, lasst uns Dinge schaffen. Und wenn ich von der Gemeinschaftsgastronomie dabei kulinarisch unterstützt werde, umso besser. Warum soll ich nicht beim Arbeiten einen guten Kaffee haben? Warum soll ich nicht ein Stück Gebäck haben? Nochmal herzlichen Dank, dass du Gebäck mitgebracht hast.
Ja, aber es war die Quarkbällchen.
Die Quarkbällchen waren einfach ein hervorragender Start in den Tag. Und das ist, wir müssen es ineinander verweben. Diese Trennerei ist Quatsch.
Ich bin komplett bei euch und trotzdem, wir haben es gerade auch gesagt, die Blue-Collar-Menschen, wenn ich bei VW arbeite und da am Band stehe, dann ist dieses ganze Gerede von dem, was wir hier gerade gemacht haben, ziemlich weit weg, muss man ganz ehrlich sagen. Also wir drei, die hier so sitzen, haken dran, viele, die uns zuhören, sicherlich auch haken dran, aber die Welt sieht ja einfach auch noch ein bisschen anders aus an der einen oder anderen Stelle und auch die brauchen ihre Currywurst, haben wir jetzt gerade im Fall von VW ja schon vielfach diskutiert. Und die Frage ist, was sagen wir denn da zu Gemeinschaftsverpflegung? Weil da haben wir genau das, was wir besprochen haben. Einstempeln, das Band steht, ich gehe da hin. Kriege ich da auch einen gewissen Turnaround irgendwie hin? Gibt es Modelle, dass ich sage, Mensch, da ist Gemeinschaftsverpflegung vielleicht auch mehr ein natürlicher Lebensraum als nur einmal schnell Essen fassen? Hast du da irgendwas schon gesehen?
Also auch da müssen wir einfach die Funktion begreifen. Was ist die Funktion bei VW? Ich durfte mal den ehemaligen Leiter der VW Gastronomie kennenlernen und da sagte er, wir haben einfach eine Aufladefunktion. Das heißt also, die Menschen arbeiten 4 Stunden am Band und jetzt müssen wir auch mal sagen, erstens, das Band ist jetzt nicht in jedem Industriebetrieb normal. Ich weiß, Automobile werden so hergestellt, wir haben aber auch ganz viel Werkstattfertigung und solche Geschichten. Also das Band ist jetzt nicht, steht nicht stellvertretend für die deutsche Volkswirtschaft. Aber selbst wenn ich ein Band habe, haben wir eine Betriebsgastronomie, ist für mich eine Ladestation. Das heißt schön. Also, da komme ich raus aus diesem, ich bin am Band im Takt und gehe einfach hin. Und das Versprechen der Volkswagen-Gastronomie ist, wir laden eure Mitarbeiter auf. Mhm. Das ist das Versprechen.
Ja, das finde ich schön. Und das ist ja auch etwas, das kriege ich unisono über jeden Mitarbeiter gestülpt, in Anführungsstrichen, und kann das für jeden Mitarbeiter auch sein.
Absolut.
Das ist ja auch ein ganz, ganz wichtiges Selbstverständnis für all die Menschen, die eben in der Gemeinschaftsverpflegung arbeiten, zu sagen, hey, ich bin dafür verantwortlich, dass all die Menschen, die zu mir kommen, sich hier aufladen können, dass die eine gute Zeit haben.
Ja.
Das finde ich ein super gutes Selbstverständnis für Gemeinschaftsgastronomie.
Ja, und denkst mir noch einen Schritt weiter. Überleg mal, wie viel mehr ist ein gutes Betriebsrestaurant als ein Obstkorb.
Ja.
Ja, also wir sind schon der Meinung, Obstkorb ist schon ein wirkliches Must-Have und ein Nice-Have und ein super Bonbon. Ja, verdammt. Also darüber lacht jede vernünftige Betriebsgastronomie, lacht über einen Obstkorb. Ja, nicht mehr geschält, das Material. Also.
Ja.
Ja, finde ich gut. Wir haben ein paar Thesen mitgebracht für dich, die wir einfach mal mit dir diskutieren würden. Vielleicht noch mal ein bisschen aufschlussreicher auch als dieses klassische Frage-Antwort-Spiel. Ulf, ich glaube, du hast die erste These
ganz
am
genau.
Start.
Lieber Thorsten, die neue Leitwährung in der Gemeinschaftsgastronomie heißt Attraktivität, nicht Preis pro Teller, denn Arbeitgeber oder auch Träger nutzen Gastronomie eben zunehmend für Bindung, Kultur, Identität, also für Employer Branding auch letzten Endes. Stimmst du zu oder sagst du, wäre schön, aber schwierig?
Wäre schön, aber da sind wir noch nicht. Aber wir sind unterwegs. Das heißt also, der Preisdruck in den Betrieben ist ja nach wie vor sehr, sehr hoch. Der Druck auf Prozesseffizienz, weil das, was du gerade ansprichst, ist ja dieser Schwenk von Effizienz hin zu Effektivität. Mhm. Ja, wohl wissend, dass Effektivität die Voraussetzung für Effizienz ist. Aber ich glaube, dass ganz, ganz viele Betriebe glauben, sich profilieren zu müssen am Arbeitsmarkt als Employer Brand durch die Betriebsgastronomie. Ich halte übrigens diesen Trend, den ich zu erkennen glaube, dass wir betriebsgastronomische Leistungen verschenken, so wie es beispielsweise bei Axel Springer oder auch bei Google ist. Ich halte das für einen Irrweg. Also wenn Essen, wenn Lebensmittel, die Mittel zum Leben in unserer Gesellschaft nichts mehr wert sind, dann damit hadere ich. Mhm. Ja, ich finde auch tatsächlich bei allem Engagement, dass Menschen in Tafeln oder so etwas mitbringen, nehmt bitte Geld dafür. Mhm. Das sind Lebensmittel, ja. Und wenn ihr die einfach verschenkt, entwertet ihr die Lebensmittel. Nirgendwo gibt es Zigaretten geschenkt, aber Lebensmittel gibt es geschenkt. Ich persönlich habe da ein Störgefühl.
Mhm. Und deswegen ich will jetzt auch keine Zigaretten verschenken, um ehrlich zu sein, aber ich kann deinen Punkt nachvollziehen. Ja. Aber dann ist ja die nächste Frage, was kostet es denn? Weil soll ich es subventionieren als Arbeitgeber? Soll ich es eher kostendeckend machen? Wie gehe ich dahin? Weil das ist doch relativ klar. Wenn ich jetzt sage, ich nehme für das Mittagessen 15 Euro, dann wird unter Umständen die Quote derer, die teilnehmen, eher sinken.
Also ich glaube tatsächlich, dass der Status quo so ist, dass Unternehmen Betriebsgastronomie subventionieren. Wir kommen da auch nicht raus, da kann ich auch wollen, was wir. Also die Frage, ob wir es nicht mehr subventionieren wollen, halte ich für komplett akademisch.
Okay.
Ich will es nicht verschenken. Ja. Ja? Wenn du nicht bereit bist, 3,50 Euro für Mittagessen zu zahlen oder 5 Euro oder was auch immer. Ja, und wir haben tatsächlich in Deutschland ein hervorragendes Tarifniveau. Mhm. Wenn ich metallverarbeitende Betriebe sehe, wo ein Bandarbeiter nicht bereit ist, 5 Euro von seinem IG Metall-Lohn zu bezahlen, ja. Und wir reden ja nicht von irgendwie, das sind keine Mindestlohn-Einstiegslöhne oder so etwas, sondern das hat die IG Metall gut verhandelt und damit hat sie auch die deutsche Industrie gut angefreundet. Wenn die nicht bereit sind, 5 Euro für einen Teller zu bezahlen, dann tut es mir wirklich leid. Dann ist das, dann hast du, meiner Erachtens, verschenke nicht die Mittel fürs Leben.
Da kommt ja noch was anderes hinzu.
Gibt's so einen Trend hin, weil einige Betreiber glauben, dass Attraktivität aus umsonst entsteht. Ich halte das für total irrglaubend.
Bin ich voll bei dir. Macht ja auch psychologisch überhaupt keinen
überhaupt
Sinn.
Gar
also
nicht.
Da gibt's ja ganz, ganz viele Untersuchungen auch. Geschenkt ist nichts wert.
Ja.
Und wenn wir sagen, es ist die Ladestation für Mitarbeiter quasi, das kostet ja auch Geld. Also du willst ja auch das Gefühl haben, ich tue mir etwas Gutes, ich bin mir etwas wert. Deswegen musst du dafür Geld ausgeben. Teile ich komplett. Die Frage ist eben, wie viele, aber das haben wir ja diskutiert.
Ja, aber die Frage ist ja auch, wie viele Menschen sind dann wirklich in dem Betriebsrestaurant? Sind es 20% der Belegschaft? Sind es 40%? Sind es 60%? Was ist der deutsche Durchschnitt?
Ich kenne die Zahlen nicht, aber es liegt deutlich unter 50%. Mhm. Also im Blue-Collar-Bereich deutlich weniger als im White-Collar-Bereich.
Ja.
Aber ich kenne jetzt keine Erhebung oder so.
Aber auch das ist ja wieder etwas, wenn du sagst, es muss mehr der natürliche Lebensraum werden eines Unternehmens und eben nicht so dieses einmal am Tag aufgesuchte Betriebsrestaurant, sondern etwas, wo man regelmäßig hingeht, dann haben wir natürlich ganz andere Zahlen. Und das ist ja auch wieder etwas, wenn ich es hinkriege, zu sagen, ich habe mehrere Anlässe am Tag, um dorthin zu gehen und nicht nur das einmalige Mittagessen, dann kriege ich natürlich auch ganz schnell mehr Menschen, die dann gegebenenfalls auch Wiederholungstäter werden. Weil es vielleicht auch einfach, weil es da so nett ist, weil es da so gemütlich ist.
Absolut. Und vor allem, wie es in deinen Tag reinpasst. Wir haben ja schon seit geraumer Zeit so ein Snackification-Trend. Das heißt also Auflösung von Hauptmahlzeiten. Und wir wissen einfach, dass die Menschen für Snacks über den Tag, also dafür, dass sie sich durch den Tag snacken, viel mehr Geld ausgeben.
Richtig.
Und daran sehen wir doch, dass es nicht an Zahlungsbereitschaft liegt. Ja, es liegt gar nicht an Zahlungskraft, sondern es liegt einfach an der Frage, was kriege ich für mein Geld und wofür bin ich bereit zu bezahlen? Mhm. Und solange das einigermaßen im Lot ist, ist das alles okay.
Das macht ja auch Springer sehr gut. Also wer das Pace-Konzept kennt in Berlin, der weiß, da gibt's eben nicht nur ein großes Restaurant, sondern eben noch die Dachterrasse, es gibt noch das Café, es gibt noch diese kleine Station mit den Kuchen und so weiter und so. Und genau das ist das Thema. Ich meine, klar, ich bin selber Journalist, ich weiß es, wir sind alle verfressen, ja. und vor allem sind wir alle Kaffee-Junkies. Das ist ja genau das, was dann auch funktioniert, dass man eben nicht nur einmal hingeht, weil das ist ja auch das, was dann viele auch reut. Ja, ich habe ein riesen Betriebsrestaurant, da ist von 12 bis 1 ist da was genau los, ansonsten tote Hose. Ja. Das mag ja keiner, der irgendwo so in dieser als Effizienz-Junkie unterwegs ist.
Nein, das geht ja gar nicht. Also das ist, also ich sage immer so ein bisschen spaßhaft, also die Flächenproduktivität unserer Betriebsgastronomie, die ist schon, also die ist Kopf an Kopf mit einer Grundschule, die zwischen 8 und 12 besetzt ist. 3 Monate im Jahr ist sie zu und ansonsten sind alle Flächen tot.
Okay, man merkt, ihr habt keine kleinen Kinder mehr. Grundschulen sind mittlerweile anders besetzt.
Aber ja, oder weißt du,
was du meinst.
Es gibt so Räumlichkeiten im öffentlichen Bereich.
Du hast vollkommen recht.
Die sind einfach, die laufen nicht unter Last. Ja, und das ist im, deswegen sage ich ja auch, wenn ich sage, lasst uns die Betriebsgastronomie in einen Meeting Point verwandeln. Das heißt also aber auch, ich kriege aus den Quadratmeterpreisen, die ich da habe, kriege ich einfach mehr raus. Mhm. Nehmt Meetingräume raus, macht da Büros rein oder schließt ganze Etagen, ist mir egal. Aber die Betriebsgastronomie mit ihrer Infrastruktur ist für mich ein Ort zum Arbeiten. Mhm. Zum Mieten, zum Arbeiten, zum was auch immer. Wenn Büros überlaufen, weil zu viel aus dem Homeoffice kommen, setzt die einfach in die Cafeteria. Da gibt's sogar frischen Kaffee und guten Kuchen.
Finde ich richtig gut. Lass uns mal zur zweiten These hüpfen. Wir haben ja gerade das Thema Snackification schon gesagt. Das ist eine ganz gute Überleitung eigentlich zum Thema Ernährungswende. Also Menschen essen anders, ja, definitiv. Würdest du unterschreiben, dass die Gemeinschaftsverpflegung die Bühne der Ernährungswende ist? Oder ist es so ein bisschen eine verpasste Chance? Also wir haben ja einfach, hast du gerade auch schon gesagt, 17 Millionen Essen am Tag. Jede Konzeptänderung kann ja einen gesellschaftlichen Hebel haben, oder?
Ich frage mich immer noch, ob es die Verantwortung der Gemeinschaftsgastronomie ist, Teil der Ernährungswende zu sein und einem übergeordneten Willen. Ich frage mich, wo da die Willensbildung ist und welche Rolle tatsächlich da einer Branche zugeordnet werden kann. Und ich weiß, dass ich damit querliege zu vielen, die da eine dezidierte Meinung zu hatten. Wir hatten übrigens, Ulf, vor einigen Jahren hatten wir in der Jury vom Marketing Award Disput will ich nicht sagen, aber es war einfach ein fachlicher Streit. Welche Rolle hat der Gemeinschaftsgastronom eigentlich für die Gesundheit seiner Gäste? Wir wissen, McDonald's übernimmt da überhaupt keine Verantwortung. Ja, die Wiesenwirte auch nicht. Wenn ich ins Brauhaus gehe, auch nicht. Wo kommt die Verantwortung des Betriebsgastronomen her? Und ich bin da relativ marktliberal. Ich sage, er hat keine Verantwortung. Die Verantwortung liegt bei dem einzelnen Esser. Und wenn er meint, dass er die 5. Currywurst essen muss, das ist okay. Ja, das muss er selber entscheiden. Wo es für mich endet, ist, wenn das Unternehmen dadurch Schaden nimmt und das Unternehmen einen gewissen Ernährungsplan vorgibt. Ja, ich war mal bei einem Rechenzentrum der Sparkassen und dann sind wir mittags essen gegangen und da gab es einen Schweinenacken mit, ich weiß nicht, Bratkartoffeln oder irgend so etwas und Remoulade. Und da habe ich jemanden gefragt, sag mal, hast du eine Ahnung, was das Ding kostet? Ja, und dann sagt er, ich glaube, irgendwie 3,80 oder so etwas. Ich sage, nee, unter 50 Euro nicht zu haben. Weil eure Programmierer, die haben doch danach 2 Stunden Fressnarkose. Mhm. Das heißt, also nimm noch 2 Stundensätze obendrauf auf deine 3,80 oder so etwas. Das ist irre. Ja, was ihr hier gebt, vernichtet Werte im großen Stil. Und dann irgendwann später war ich bei SAP und dann gab es ja diese ganzen kleinen Gläschen und da gab es hier Plant-Based und da gab es das. Das heißt also, nach dem Mittagessen bist du durchaus noch in der Lage, über verschiedene Datenbankrelationen nachzudenken und kannst auch noch ein SQL-Statement formulieren. Also von daher, das ist, da haben wir eine Verantwortung gegenüber der Produktivität der Mitarbeiter, gegenüber der grundsätzlichen Gesundheit. Das muss schon jeder Mensch selber für sich.
Aber auch Stichwort Plant-Based und Stichwort gesellschaftliche Verantwortung. Ich verstehe, dass das Schnitzelkoma nicht erstrebenswert ist, weil das bringt mich in jedem Büro einfach an Grenzen.
Ja.
So, aber es gibt eine ganze Reihe von Menschen, die sagen, wir müssen über die Betriebsrestaurants, über die Kantinen, über die Mensen, müssen wir den Planeten retten. Wir müssen auf Plant-Based setzen, wir müssen den Veganuary eigentlich mindestens mal bis zum Mai laufen lassen. Wir sollten den Leuten ein schlechtes Gewissen machen, wenn sie etwas essen und etwas trinken, was von weit her kommt oder einen hohen CO2-Abdruck hat und so weiter und so fort. Also wir haben ganz, ganz viel missionarische Gedanken. Mhm. Da bist du der Meinung, Freunde, das hat eigentlich an der Theke nichts zu suchen? Oder sagst du, kommt drauf an?
Nein, kommt nicht drauf an. Für mich ist das tatsächlich ein breites gesellschaftliches Thema. Wir müssen den Klimawandel in den Griff kriegen. Wir müssen gucken, welchen Beitrag unsere Ernährung zum Klimawandel oder zum CO2 und anderen Gasen auslöst. Und es ist für mich nicht ein Spezialfall für die Gemeinschaftsgastronomie. Also ich kann nicht erkennen, dass die Gemeinschaftsgastronomie eine größere Verantwortung hat als der Rest der Lebensmittelindustrie. Das geht los beim Discounter. Mhm. Ja, ich habe irgendwann meine Studie in der Statistik gesehen, dass ungefähr die Hälfte des Fleisches in Deutschland mit einem roten Etikett verkauft wird. Das heißt on sale. Mhm. Und dann sage ich, what the heck? Ja, also du willst mir jetzt nicht ernsthaft erzählen, dass ein Betriebsgastronom sagen kann, mach den Veganuary, mach dich unbeliebt, bevormunde die Leute und danach gehen die zum Lidl und knallen sich irgendwie rot getackertes Fleisch rein. Das macht für mich keinen Sinn. Also das ist einfach, wir gehen hier einem Unternehmer zu sehr an und wir wollen ihn belasten. Und ich verstehe auch, dass die Politik versucht, dieses, ich sag mal, schwächste Glied in der Kette rauszugreifen. Aber wir haben in der letzten Legislatur gesehen, dass das Ernährungsministerium noch nicht mal in der Lage war, einen Caterer zu finden. Mhm. Also von daher, daran erkennen wir ja auch, wo eigentlich die Tücken liegen. Mhm. Und ich glaube, es ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Lass uns einfach, also ich habe ja eine Initiative gegründet, Mindful Meat Initiative heißt die, wo wir uns ein bisschen über die Wertschätzung für Fleisch auseinandersetzen. Ja? Lass uns doch einfach verbieten, dass man Fleisch als Sonderpreis verkaufen darf. Oder lass uns vielleicht noch nicht mal staatlich, sondern wir haben doch nur so wenig Lebensmittelhändler. Lass uns doch mal mit denen irgendwie versuchen zu verständigen, dass wir einfach Fleisch nicht im Sonderangebot anbieten. Ja. Dass das aus den Prospekten rauskommt. Dass das, also lass uns doch mal sagen, Fleisch hat seinen Preis, du möchtest es essen, musst du für sparen. Also ist eben so.
Umfasst das auch das Thema einer gewissen Bioquote? Haben wir ja zum Beispiel im Bereich der Schulverpflegung an einigen Stellen, dass wir sagen, wir müssen so und so viel Bio fahren und sowas alles?
Aber das ist doch dasselbe bei Bio. Ja, ich war bei der Deutschen Gesellschaft für Ernährung auf dem Podium und hatte mit einer Dame zu tun, die in einem Kreis dafür verantwortlich war und wollte dann das Ding 100%, also den Kreis in allen Kita- und Schulverpflegung auf Bio umstellen. Und das finde ich super, solange der am Tisch sitzt, ist bezahlt. Und da habe ich ihr gesagt, okay, da werden sich die Eltern aber freuen, dass sich die Essensbeiträge deutlich erhöhen werden. Und da sagt sie, nee, das kriegen wir niemals durch. Ich bin jetzt auf der Suche nach irgendwelchen Fördertöpfen. Und weißt du was, wenn ich eine andere Ernährung will, ja, dann muss ich blöderweise mit meinem eigenen Budget dafür kämpfen. Und ich finde das super, wenn jemand Bio essen will, soll er Bio essen, aber es hat seinen Preis. Wenn jemand Fleisch essen möchte, soll er essen, hat seinen Preis. Lass es uns nicht subventionieren. Ja, aber deswegen, für mich ist diese ganze Schulverpflegungsdiskussion schwierig vor dem Hintergrund, wir haben eigentlich keinen Markt, der es bezahlt, weil wir den Markt nicht vorbereiten. Lasst uns Eltern erklären, dass Kinder grundsätzlich von Bioprodukten profitieren oder generell von Gemüse profitieren, dass sie von weniger verarbeiteten Produkten profitieren und dann haben wir doch kein Problem mehr. Aber dass jetzt jemand da in der Schulverpflegung sich mittags mit Bio versorgt, es aus irgendwelchen skurrilen politischen Töpfen kommt und dann auf dem Weg nach Hause bei McDonald's anhält, bei aller Ehre für McDonald's, oder sich zu Hause dann von Fernseher hängt oder vor die Playstation hängt und Kartoffelchips isst, weiß ich nicht. Also für mich ist es, wir brauchen da einfach eine holistische Sache und wenn jemand fordert, in der Schule muss Ernährung unterrichtet werden, finde ich das wichtiger als eine Bioquote. Also ich würde das Geld lieber in Ernährungsunterricht reinstecken und in dem mal eine Möhre in der Hand gehabt zu haben und mal eine Möhre geschält zu haben, mal eine crazy Ding, eine rote Beete geschält zu haben.
Mit Handschuhen.
Mit Handschuhen. Meinetwegen können die Hände auch bis abends rot sein.
Ich weiß gar nicht, warum du Karotten schälst, aber das ist eine andere Geschichte. Freunde, wie in der Systemgastronomie ist unsere dritte These, wie in der Systemgastronomie ist zweischneidig. Standards sichern einerseits Qualität, aber zu viel Kette, zu viel Standardisierung tötet auch lokale Identität. Was ist die Kunst? Mass Customization oder sagst du tatsächlicherweise, nee, eigentlich reicht auch ein Gericht für alle, Hauptsache es ist gut.
Bei dem ein Gericht für alle, da hast du mich natürlich, ja.
Jetzt kommen wir aber nicht mit der Dänemark-Pfanne, bitte.
Nein, das war auch ein Gericht für alle.
Ein Gericht mit allem und ein Gericht für alle.
So, aber ich weiß nicht, kennst du die alte Beiersdorf-Gastronomie? Die war bis vor wenigen Jahren gab es bei Beiersdorf tatsächlich Tischservice. Mhm. Du kamst in die Betriebsgastronomie rein, es lag Teppichboden, was normalerweise total ungewöhnlich ist, weil du irgendwelche Amateure mit Tabletts rumschleppen hast. Ja, und jeder, was weiß ich, hundertste Teller landet auf dem Boden.
Du hattest Schüsseln auf dem Tisch. Das ist so schön.
Und du hast dir das Getränk genommen, bist an den Tisch gegangen, wenn der Sechsertisch voll war, dann gab es Tischservice. Ja. Und der Service bringt das Essen. Es wird gegessen, was auf den Tisch kommt. Und wer meint, dass das Hacksteak nicht wirklich seinem veganen Ernährungsmuster entspricht, der kann zu einer Salatbar und einer Suppenbar gehen.
Ja, oder der isst halt Kartoffeln und Gemüse, weil es ja alles eben auf Platten und in genau. Schüsseln war.
Und ich fand das ist so ein sensationelles Konzept, weil es haben sich ja auch Mengen am Tisch verteilt. Richtig. Das heißt also, ich habe da mal gegessen, da gab es tatsächlich Hacksteak, es gab Kartoffeln, Gemüse und Soße.
Und das heißt, dann an den Tisch gehen, wo schon 5 Frauen sitzen. Ich wäre sofort dabei.
So habe ich es gemacht.
Ja, klar. Was ja bei Beiersdorf relativ oft der Fall ist, muss man sagen.
Ja. Aber tatsächlich, wenn einer nur ein halbes, wenn wir jetzt hier sitzen würden und Insa würde nur ein halbes essen, dann würden wir jeder ein Viertel kriegen.
Wir würden nie zusammen Läuft sitzen am Tisch, muss man sagen. Aber ist ja egal, wir sehen uns ja danach wieder.
Aber das ist ein Low-Waste-Konzept, ja. Es ist ein brutales, frisches Konzept, weil der Betriebsleiter weiß halt ungefähr, was weiß ich, 1800 Leute oder so etwas kommen da zum Essen und kann natürlich ganz anders arbeiten, als wenn er 3, 4, 5 Menülinien hat.
Aber du noch sagst, viel mehr, es ist ein Miteinander und Gemeinschaftskonzept. Die Menschen kommen ins Gespräch. Wir haben im Übrigen unser gesamtes Hochzeitsessen damals so organisiert, hatte den schönen Titel Festbar-Diner.
Ja.
Weil wir auch gesagt haben, Leute sollen nicht zum Buffet, finden wir saublöd. Aber jeder ein gesetztes Essen war uns zu teuer, also gab es die Schalen in der Mitte. Super. Das war super. Ja.
Aber du hast gesagt, kennst du noch die alte Beiersdorf-Kantine? Das heißt,
ist nicht mehr so.
Gibt's nicht mehr, ne?
Nee. Gibt's nicht mehr. Die haben einen neuen Campus gebaut.
Richtig.
Und dann, ich weiß nicht, ob sie Caterer oder Berater gefragt haben. Ich weiß nicht, was sie gemacht haben. Aber erstmal erscheint natürlich, bei uns gibt es nur ein Gericht als unattraktiv. Mhm. Aber Frank Sager war damals, als ich da war, noch Betriebsleiter. Und da hat er gesagt, bei uns findet Vielfalt über den Speiseplan statt. Ja. Und machen wir uns eigentlich nichts vor. Du kommst in die Betriebsgastronomie und hast drei Hauptgerichte oder drei Hauptkomponenten zur Auswahl. Ja, setz dich mal zu Hause an den Tisch und frag mal deine Familie, welche drei Hauptkomponenten es heute gibt, ja? Zack, bist wieder Single. Also von daher. Und das ist, also wir legen da den falschen Maßstab an. Ich bin großer Fan von diesem Beiersdorf-Konzept.
Also lieber weniger, aber besser.
Lieber weniger, besser, kommunikativer, ehrlicher. Und was ist ehrlicher als der Küchentisch zu Hause? Es wird gegessen, was auf den Tisch kommt. Punkt.
Ich bin immer noch nicht so ganz bei dieser Teppichgeschichte dabei. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Das stelle ich mir immer noch ein bisschen skurril vor. Aber ansonsten Beiersdorf-Geschichte.
Es macht ganz viel mit dem Geräuschpegel.
Exakt.
Also der Geräuschpegel ist tatsächlich deutlich unterhalb der normalen Betriebsgastronomie.
Das war so gemütlich da. Mhm. Im Übrigen haben sie es jetzt dezentralisiert und haben ja Essen auch ganz viel in Gläsern, ganz viel wirklich eben auch so, wie du es vorhin beschrieben hast, auch von Springer oder so, wo es jetzt alles einfach ganz hübsch aussieht und auch mitgenommen werden kann an den Arbeitsplatz. Also sie haben es einfach ein bisschen, wie sie selber sagen, zukunftsfähiger gemacht.
Alles gut, ja. Wie gesagt.
Ich vermisse es auch. Ja. Nächste These. Mehr Auswahl führt ohne Daten oder Prozesse nur zu mehr Verschwendung. Mhm. Verschwendung hatten wir ja gerade schon das Thema. Gastronomisierung funktioniert nur mit Digitalisierung, Forecasting und Standardisierung im Hintergrund. Wie siehst du das?
Völlig. Also tatsächlich mehr Vielfalt bedeutet, wenn ich es nicht forecaste, wenn ich keine Prognosen habe, einfach, dass ich auf Vorrat halten muss. Wenn ich dann das Gespräch haben will, es gibt alles jederzeit für jeden, dann brauche ich einfach die Daten und es gilt der gute alte Spruch, Data is the new oil. Also das ist, wer effizient arbeiten will, braucht die Daten, braucht die Forecast. Mhm. Es gibt inzwischen für die Gemeinschaftsgastronomie ganz, ganz tolle Prognosemethoden und das ist alles super. Mhm.
Ist da auch KI wirklich ein Gamechanger aus deiner Sicht? Weil wir haben ja KI natürlich gerade in dem Bereich, wenn es um große Daten geht, und ich habe ja bei Belegschaften große Daten, habe ich ja wirklich eine sehr, sehr hohe Treffergenauigkeit.
Ja, du brauchst eben große Daten. Ich lasse mich inzwischen nicht mehr auf die Diskussion ein, ob das KI ist oder ob es Algorithmen sind. Also ich weiß, da gibt es Experten, die können das ganz nah auseinanderfieseln, ja. Sei es Algorithmen, sei es KI. Wir brauchen auf jeden Fall die Elektronik, die IT dafür, um aus großen Daten was rausholen zu können. Mhm. Ich habe mal für unsere Hochschule einen Studiengang Big Data Management akkreditiert. Und da wurde ich gefragt, was eigentlich Big Data sind und habe dann lernen müssen. Ich wusste es doch nicht. Also von da, ich lasse mich auf einzelne Label nicht mehr ein. Aber wir brauchen tatsächlich Methoden, Algorithmen, KI, nenn es wie du willst, um wesentlich treffgenauer zu arbeiten. Und wir sind auf einem wunderbaren Weg.
Können wir denn den Mitarbeitenden helfen, damit dann auch umzugehen? Weil das ist ja das Nächste. Dann habe ich all diese wunderbaren Tools und dann soll aber jetzt der Koch in der Gemeinschaftsverpflegung auf einmal auch noch die KI-Daten auswerten. Kann der das und wie helfe ich dem?
Nein, das macht er ja nicht. Das muss in Systemen laufen. Wir brauchen also tatsächlich eine Oberfläche, mit der jeder arbeiten kann. Mhm. Und das heißt, dass er sagen muss, okay, das ist mein Speiseplan. Was erwartest du an Absätzen zu welcher Zeit? Und dann, wenn ich eben ausreichend viele Daten habe, dann sagt mir die KI, ohne dass ich jetzt irgendwelche Algorithmen kennen muss, sagt er mir, okay, mach so und so und so und so und so viel. Mhm. Also macht mir einen Produktionsplan. Und Das ist halt auch das Wichtige, ja. Wenn du eine vernünftige Prognose haben willst, brauchst du ungefähr Daten von 3 Jahren. Mhm. Und jetzt triffst du viele Gemeinschaftsgastronomen, die sagen, haben wir, ist gar kein Problem. 3 Jahre, wir haben noch 5 haben wir. Ja. Und da steht dann eben Menü 1, Menü 2, Menü 3 in den Daten. Und das nützt natürlich gar nichts, nee. Ja. Und ich rate immer, ja, wenn ihr heute in der Gastronomie, und das gilt für alle Gastronomie-Segmente, ja, wenn ihr überhaupt keinen Bock auf Daten habt, ja, sammelt sie. Wenn ihr euch überhaupt nicht vorstellen könnt, Robotik und KI einzusetzen, ja, ist okay, könnt ihr so machen. Sammelt Daten. Irgendwann braucht ihr sie. Bei der Dynamik, die wir im Moment haben, kannst du mir nicht erzählen, dass du weißt, wo wir in 3 Jahren stehen mit der Technologie, mit der Einfachheit, mit der Integration in Gastronomieprozesse. Und sammelt Daten.
Dazu passt die 5. These, glaube ich, sehr gut. Die größte Innovationsbremse in der Gemeinschaftsgastronomie ist das Personal, nicht die Technik. Neue Konzepte scheitern eher an Skills, an Führung, an Rollenbildern als an Rezepturen oder Geräten.
Das ist ganz brutal, tatsächlich. Der Mensch ist die größte Innovationsbremse, weil er nicht bereit oder in der Lage ist, tatsächlich über den eigenen Horizont hinauszudenken. Mhm. Und ich kann mich davon selber gar nicht ausnehmen, ja. Also ich arbeite, hast du ja gesehen, mit relativ jungen Menschen und dann mache ich hier immer irgendetwas und dann kommt mein Sohn rein und sagt, was machst du denn da? Sag ich, das mache ich immer schon so. Und dann rollt er mit den Augen und zeigt mir irgendein anderes Tool, das viel schneller macht. Oder die organisieren ganz viel in Teams, ja. Und dann stellt er da immer irgendwelche Aufgaben ein, die ploppen auch bei mir hoch, aber die klicke ich einfach weg. Sagte, das hat er mir nicht gesagt. Und ich erwarte immer noch, dass er mit mir spricht. Aber er sagt, wieso machst du denn das einfach nicht? Wie kannst du dich an der Teamsaufgabe verschließen? Und so, ja, so arbeite ich nicht. Also da, ich bin hier auch so die kleine Innovationsbremse. Aber zumindest freue ich mich noch darüber, dass hier Innovationen stattfinden, dass Arbeitsmethoden sich ändern. Und dieses, gerade in der Gastronomie haben wir es natürlich ganz viel mit Handwerkern zu tun. Mhm. Wir haben es ganz viel mit Arbeitsethos zu tun. Und das liebe ich zum einen an der Gastronomie, aber ich weiß auch, dass diese Effektivität bremst. Ja, das heißt also tatsächlich, brauche ich den letzten Schliff auf dem Teller oder kommt es auch darauf an, wie ich es dir gebe?
Aber das ist doch ein Thema, was ich in der Gastronomie noch mal mindestens genauso habe wie in der Gemeinschaftsgastronomie, wenn nicht sogar noch stärker. Also wenn ich überlege, was da an Leuten unterwegs ist, die immer noch sagen, das haben wir schon immer so gemacht, das machen wir auch weiterhin so und das kommen wir nicht ins Haus und das ist mir, da ist mir die Mode zu neu und sowas. Das habe ich ja da noch viel häufiger. Ein romantisierenden Vergangenheitsbezug, die Dinge nicht über Bord zu werfen und so weiter. Warum ist das so?
Ich glaube, es ist dieses Handwerkliche. Es ist dieses, dass du die Kälte der Technologie fürchtest. Und das Einzige, was ich in dem Zusammenhang fürchte, ist, dass das brutal auseinanderdriftet. Ja? Also ich war im letzten Herbst auf dem Food Service Summit in Amsterdam, eine ganz fantastische Veranstaltung. Und dort haben einige Systeme gezeigt, wie sie mit Daten arbeiten, der eine Redner hat das Konzept Food Streaming gekennzeichnet. Weil er sagt, unsere Klientel, die wächst mit Streaming auf. Das heißt, die gucken, wann sie wollen, wo sie wollen, was sie wollen. Und natürlich kannst du nicht Food streamen, aber der sagt, die erwarten, dass wenn du bei mir ins Restaurant kommst, es vergleichbar schnell geht, wie ich starte eine neue Staffel auf Netflix.
Die Aufmerksamkeitsspanne ist viel, viel geringer.
Viel geringer. Und die sammeln Daten wie die Geisteskranken. Ja. Es waren so simple Dinge dabei, wie wenn am Terminal jemand einen Burger bestellt, dann weiß ich, zu 98% bleibt der Burger im Basket. Das heißt also, dann kann der Burger schon bestellt werden. Mhm. Der hat noch gar nicht bezahlt.
Kann die Produktion aber gehen.
Ja. Der geht schon in die Produktion, ja, weil ich weiß einfach mit einer großen Wahrscheinlichkeit. Ich weiß, wann ungefähr welche Leute kommen und. Und dann komme ich in den Landgasthof und mache die Karte vom Dreivierteljahr auf. Ja, und dann habe ich da diese ganzen. Und dann guckst du in die Küche und denkst, what the fuck? Ja, denn seit morgens um 5 stehen die da und das ist aller Ehren wert. Aber es ist tatsächlich, die Menschen sind da, die können sich das nicht vorstellen, die können da nicht drüber weg. Ja, das ist eben so.
Gut, aber das ist ja genau dein Ding. Du bist Professor, du kommst aus der Erwachsenenbildung. Wie kriegst du Mindset verändert von Menschen, die das seit 20, 30 Jahren mit einer großen Hingabe machen, die auch ein großes eigenes Selbstverständnis daraus entwickeln, ja, ich koche, also bin ich. Wie kriegst du die verändert? Oder sagst du, sorry, geht nicht?
Das ist tatsächlich meistens im Rahmen, also bei der Individualgastronomie im Rahmen von Generationenwechsel. Das heißt, dass du tatsächlich Leute hast, die eben nicht mehr so versteift sind auf dieses ich koche, also bin ich, sondern die irgendwo breiteren Move haben und sagen eben, sie wollen damit auch Geld verdienen. Mhm. Wir haben ja auch, das ist jetzt gerade in der Individualgastronomie das Problem, dass du stabil ein Segment von Betrieben hast, wo der Inhaber sagt, ich brauche eigentlich nicht viel. Ich mache das hier als Hobby. Und das ist so, als wenn du einem Selbstmordattentäter lebensrettende Maßnahmen beibringen willst. Also das interessiert den nicht.
Gibt ja noch einen Unterschied zwischen der Individual- und der Gemeinschaftsgastronomie, und das ist die Verbleibezeit auf den Jobs. In der Individualgastronomie, wenn du ein junger Koch bist, dann bist du 2 Jahre hier, 2 Jahre da, dann bist du irgendwann Sous-Chef, dann bist du irgendwann Küchenchef, wo du machst Stationen. Und wenn du irgendwo in der Gemeinschaftsgastronomie gehst, oftmals so mit Mitte 40, Anfang 50, Kinder, Familie, dies, das, willst geregelte Arbeitszeiten haben, dann ist das der Endbahnhof. Du bleibst dann oftmals da und du wechselst nicht mehr. Wäre das auch ein Aspekt zu sagen, hey, da auch einfach mal mehr frischen Wind reinbekommen?
Absolut. Also habe ich tatsächlich so noch nie drüber nachgedacht. Wäre vielleicht mal, was wir auch, sag ich mal, in unserem Marketingclub irgendwie anregen könnten, dass die mal Köche tauschen oder so etwas, um einfach mal was Neues zu sehen.
Ja. So ein Küchenchef-Tinder, meinst du?
Im Grunde ist es das, ja. Oder, ja, so ein Tauschen, ja. Ansonsten haben die ja gleich Schiss, dass die abgeworben werden. Ja. Aber ich sag mal, ich gebe dir meinen und nehme deinen als Geisel. Dann ist das, du machst meinem Angebot und verlierst deinen. Ja. Ja? Also irgend so etwas, aber das könnte gut sein, dass die noch stärker verhaftet sind und immer nur in diesen Effizienzdingern denken. Mhm. Ja, also auch jetzt, wenn du beispielsweise sagst, dass die Selbstkassierstraßen kommen, ja, sei es jetzt mit Fotos oder mit was auch immer. Das wird überall unter Effizienzgesichtspunkten oder wir haben den Mitarbeiter nicht diskutiert und nirgendwo unter Konsumentenautonomie. Mhm. Ich finde Selbstkassierkassen mega, weil ich nicht von dem schlecht gelaunten Mitarbeiter an der Kasse abhängig bin, der sowieso gestresst ist und einen völlig sinnbefreiten Prozess durchläuft.
Aber wie gehst du mit dem Thema Ehrlichkeit um? Wir haben Supermarktkassen, wo das gleiche Thema ist, wo du dein Stück Butter, zwei Tüten Chips, die du halt abends brauchst fürs Fernsehen, lieber Thorsten, wo du die selber kassierst und da hast du einfach eine unglaublich hohe Quote von Leuten, die behumsen. Ja, die dann sagen, ich habe 2 Tüten Chips, ich habe aus Versehen nur eine gescannt oder ich habe aus Versehen den teuren Whisky nicht gescannt und so. Und es gibt eine Reihe von Supermärkten, die Dinger wieder abbauen, weil einfach die Diebstahlquote zu hoch ist. Mhm. Wie ist das da? Warum eigentlich ist das so?
Ich glaube, es ist dieses Ungewöhnliche. Mein Vater hat mal gesagt, dass ein Supermarkt beispielsweise in den 50er Jahren überhaupt nicht funktioniert hätte. Der wäre komplett ausgeraubt worden. Also ein Supermarkt, wo du dir die Waren selber nimmst und nicht auf der anderen Seite des Counters gestanden hast, das hätte überhaupt nicht funktioniert, sagt er nach dem Krieg. Weil dann hätten die einfach alles mitgenommen. Das hätten geklaut wie die Raben. So, ich glaube, ein Supermarkt hat jetzt heute nicht mehr so die massiven Diebstahlprobleme. Und vielleicht ändert sich das auch. Vielleicht muss man einfach kontrollieren. Wir haben in Eckernförde einen Supermarkt. Da gibt's so eine, die sitzt so ein bisschen erhöht und beaufsichtigt, ich glaube, 6 verschiedene Selbstkassierkassen. Und für mich sind Selbstkassierkassen einfach so, das ist ein Zeichen von Autonomie. Ich hänge nicht mehr von anderen Leuten ab. Ich mache das alles selber. Ich mache das auch in der Reihenfolge, wie ich will. Ich muss immer Sachen unten rein. Ich ärgere mich immer, wenn die meine Chipstüten durch die Gegend schmeißen.
Und unten kommen die Milchtüten und oben drauf die
Chipstüten. Unten das Schwere und die Chipstüten ganz oben drauf, ja. Und wenn einer mit der Chipstüte, ich war schon einmal kurz davor, dass ich gesagt habe, ich guck mal jetzt eine neue. Weißt du, die hast du so oft durch die Gegend geschmissen, das ist nicht mehr meine. Das ist jetzt deine.
Aber Leute, zum Thema Ehrlichkeit. Hast du eine Ahnung, wie sich das mit Ehrlichkeit verhält in Mensen zum Beispiel? Es gibt eine Untersuchung an der Uni in Augsburg.
Ja.
Was glaubst du, wie viele Besteckteile die pro Jahr verlieren und wie viele Tassen die pro Jahr verlieren, die aus Versehen nicht zurückgegeben werden?
Soll ich ganz provokant sagen, alle?
Das heißt, ab Dezember essen alle mit den Händen, ja? Da gibt's nur noch Hähnchen wahrscheinlich.
Im Grunde genommen musst du wahrscheinlich stetig nachkaufen.
Ja, so ein Studentenhaushalt braucht halt auch ein bisschen Geschirr. Das ist schon.
Ich glaube, dass es tatsächlich so ist. Und ich muss jetzt zu meiner Schande gestehen, dass in unserer Wohngemeinschaft früher in Kiel war das auch so, als wir sie aufgelöst haben, haben wir tatsächlich ungefähr 1 Kilo Besteck zurückgebracht. Wir haben es quasi geliehen.
Quasi geliehen. Es sind 40.000 Besteckteile im Jahr und 3.500 Tassen. 3.500 jedes Jahr in einer einzigen Uni. Ist irre, oder?
Das ist irre. Echt irre.
Ja.
Gut, dass du deine zurückgegeben hast.
Finde ich sehr vernünftig. Ist auch, falls jemand von deinem Studierendenwerk Kiel zuhört, ist verjährt.
Lass uns die Tür 2 sogar noch. Ich möchte mal ganz kurz über High Convenience sprechen.
Ja.
Auch das ist ja ein ganz wichtiger Bestandteil von der neuen Organisation in der Gemeinschaftsverpflegung. Also wir reden über Kochroboter, wir reden über Zentralküche und Outlet oder auch einfach nur ja eben auf kleine Dinge, die dann Sonderwünsche wiederum erleichtern und wir vielleicht doch bei der Ein-Gerichts-plus-X-Politik bleiben können. Würdest du auch sagen, an High Convenience führt kein Weg vorbei?
Nein, also ich glaube tatsächlich, also die Frage ist ja immer, was meinst du mit High Convenience? Und für mich sind das...
High Convenience ist vorbereitetes Essen.
Genau.
Es ist der Teufel in Tüten.
Es ist, nein, überhaupt nicht. Es ist vorbereitetes Essen und das High Convenience heißt, es ist sehr weit vorbereitet. Ne? Also Convenience fängt ja schon an, da wo ich ausgelöstes Fleisch habe oder so.
Kann etwas, schon gewaschener Salat sein tatsächlich.
Genau. Und aber High Convenience heißt, es ist nahe an ausgabefertig. Mhm, aber genau. Es ist halt nicht ausgabefertig. Und ich glaube, wenn wir das, also wir hatten eben gerade darüber gesprochen, wie kriegen wir handwerklich oder Menschen, die in der Gastronomie und der Gemeinschaftsgastronomie arbeiten, die ihr Selbstverständnis aus der Handwerklichkeit ziehen, wie kriegen wir die eigentlich in effizientere, effektivere Systeme überführt? Und ich glaube, High Convenience ist ein Riesenpunkt dabei.
Glaube ich auch.
Und einfach zu sagen, niemand, aber auch gar niemand hat gesagt, dass du die Tüte so ausgeben sollst. Ja, ich habe als Dozent tatsächlich Monate meines Lebens in irgendwelchen Mittelklasse-Hotels verbracht, irgendwelche Seminarhotels oder so etwas. Und du weißt eben, wie bocklos die Küche ist, wenn die einfach nur ihr GN-Behälter geschoben haben mit irgendwelchem Gemüse drin und du kannst oben noch die Gewürzplatte drauf sehen, die da reingesickert ist. Mhm. Convenience-Produkte heißt nicht lieblos.
Richtig.
Ja, lass die Liebe da reinfließen, wenn du in den Beutel mit, weiß ich nicht, zwei Dutzend Rouladen hast. Heißt das nicht, dass das nicht nochmal ein Topf darf. Es heißt nicht, dass da nicht Rotwein ranpasst, Lorbeer ranpasst, irgendwelche anderen Gerüchte. Mach es deins. Und ansonsten lieblos zusammengeballerte Convenience ist genauso doof, wie als wenn ich mit Frischen koche.
Und das finde ich schön. Also Convenience plus Haltung ist dann definitiv.
Die Haltung ist so wichtig. Und ja. Ich versuche das immer mit Studenten so zu erarbeiten, okay, gerade wenn Leute aus handwerklichen Betrieben da sitzen, dass ich eine Tabelle aufmache und sage, okay, Convenience-Grad und Qualität. Mhm. Ja, also kennt ihr lausige Convenience? Ja, kennt ihr Convenience, die würdet ihr eurem Hund nicht geben? Und sagen, ja, das kenne ich, ja. Kennst du Frischprodukte, die du nicht essen möchtest? Das heißt also, sind Frischprodukte eine Garantie für gut? Nein. Mhm, wenn der lustlos, bocklos in der Küche ist, dann wird auch aus frischen Produkten wird nichts Gutes. Kann aus frischen Produkten etwas Hervorragendes werden. Absolut, ja. Und gibt es tolle Convenience, die in der hohe Qualität, gibt's auch. Mhm. Das heißt also, die Entscheidung für hohe Qualität ist unabhängig von der Entscheidung für einen Convenience-Grad.
Mag ich sehr. Dann würde ich vorschlagen, wir hüpfen zu unserem allerletzten Thema, zur Zukunft der Gemeinschaftsgastronomie. Weil das waren jetzt ganz schön viele Themen in kurzer Zeit. Ich habe noch eine Frage an dich, und zwar, du bist ja ganz schön viel rumgekommen. Würdest du drei Kantinen nennen können, wo du sagst, da sollen Ulf und ich mal hingehen? Wo sollen wir mal unser Tablett an die Kasse tragen oder selber scannen?
Lass mich kurz überlegen. Ich würde auf jeden Fall euch raten, in eine Hochschulgastronomie zu gehen. Die machen einen fantastischen Job für das, und sie sind eben auch bei der Ernährungswende ganz vorne dabei. Sie sind bei so vielen Dingen einfach führend, weil sie die Generationenspeerspitze der Gemeinschaftsgastronomie sind. Sie kriegen die im Grunde genommen kritischsten Gäste, die wir haben. Und ich versuche tatsächlich, wenn ich mal in irgendwelchen Städten bin und ein bisschen Zeit habe, gehe ich in die nächstbestgelegene Hochschule oder Uni und gehe bei den Kollegen vom Studierendenwerk essen.
Und wo würdest du uns hinschicken? Nach Karlsruhe, nach Berlin, nach München, nach Hamburg?
In München finde ich super.
München.
Ja, genau. Und Garching da, das finde ich, also da hat mich beispielsweise die Fleischquote beeindruckt. Weil die haben vier Menülinien, also jedenfalls als ich da war. Und das ist dieses Forschungscluster, das wir da haben. Das heißt, es ist sehr maskulin geprägte Gästeschaft. Und die haben von vier Menülinien, sind drei vegetarisch. Und das finde ich einfach gut. Und das funktioniert auch alles. Und da siehst du einfach, dass die Frage der Rezeptur und des Umgangs wichtiger ist als die Frage, wie viel Grammatur Fleisch haben wir eigentlich da drin.
Also dann haben wir Station 1, München-Garching in die Mensa. Was wäre Nummer 2?
Nummer 2 wäre, ist ja schon eine Weile her, dass ich da war. Das war bei Maiko, bei dir um die Ecke, wo sie die Spülmaschinen herstellen. Das fand ich, war eine ganz fantastische Gemeinschaftsgastronomie. Das hat echt viel Spaß gemacht, mit denen einfach zu essen.
Und ich muss schmunzeln, weil das ist in der Tat jetzt ist ein Offenburger. Ja, also ja. Wir haben in Offenburg haben wir ja zwei Weltmarktführer für Spültechnik, Maiko und Hobart. Ja, also Offenburg muss ich immer beide nennen. Und beide haben in ihrer Gastronomie jeweils die Spülmaschine des anderen stehen. Also Maiko sagt, wir haben eine von Hobart stehen und Hobart sagt, wir haben eine von Maiko stehen. Warum? Weil jeder tausendste Teller ist dreckig und der war dann immer von dem anderen. Ja, es ist so der Running Gag in Offenburg. Ja, also an der Stelle liebe Grüße an Maiko und an Hobart, aber vielen Dank dafür. Was wäre denn eine dritte Kantine?
Dritte Kantine steht in Berlin und ist tatsächlich Pace. Also ich finde das, was die machen, ich finde auch die Herausforderung, die die haben, jenseits dessen, dass ich nicht daran glaube, dass man Essen verschenken sollte, finde ich, machen die einen hervorragenden Job. Und sie haben einfach eine wahnsinnig schwierige Klientel mit Journalisten, die ja wirklich zweifellos von zu Hause arbeiten können, ja. Und die haben eine sehr starke Back-to-Office-Strategie. Und am Ende des Tages mag ich auch einfach diesen Namen. Pace, Paparazzi, Catering. Wenn du die Leute von der Bild-Zeitung bekaterst, das finde ich schon sensationell.
Mhm. Es ist ja, glaube ich, Paparazzi Catering and Events.
Ja.
Und das bringt mich so auf das letzte Thema, weil alles, was du jetzt erzählst, zeigt einfach, wie viel Zukunft die Gemeinschaftsgastronomie hat, wie viel Potenzial sie hat. Auch als Event-Caterer und als jemand, der vielleicht auch in die Lücken vordringt, die durch dieses dünner werdende Netz der klassischen Gastronomie entstehen.
Das weiß ich nicht, ob sie sich rausentwickeln sollten. Für mich sind tatsächlich Gemeinschaftsgastronomie ist immer noch ein Unterstützungsprozess in einem anderen primären Geschäftsmodell. Und wenn du von inner und betrieblichen Innerunternehmensveranstaltungen sprichst, dann glaube ich, können die das total gut. Ich bin immer unsicher, ob die rausgehen sollten, ob die eine Hochzeit machen sollten oder ein Jubiläum oder ein Geburtstag oder.
Insas Silberhochzeit zum Beispiel. Wäre das nicht auch was, was man quasi bei Pace feiern könnte?
Absolut. Ich gucke mir jetzt Insa an und sage, Pace hat noch ungefähr 20 Jahre Zeit, um sich zu entwickeln. Von daher, das schaffen die. Ja,
also läuft
das
bei mir. Sehr schön. Dann lass uns aber nochmal ähnlich junge Menschen wie mich angucken.
Ja.
Die Gen Z. Das ist ja nochmal eine Generation. Du hast gerade deinen Sohn auch angesprochen. Die sind ja nochmal ganz, ganz anders drauf. Trinken kaum noch Alkohol, gut, in der Betriebskantine sowieso wenig, aber sonst.
Du warst lange nicht in Bayern, oder?
Natürlich nicht.
Naja, da ist Weißbissmittel kein Alkohol. Also das ist noch normal. Ja, ich habe eine Reihe von Metallverarbeitern kennengelernt, die haben da so Stanzen und so Zeugs. Da hast du klassisch, ja, deine Getränkeschächte, Spezi, Wasser, Weißbier. Weißbier war nicht der kleinste Anteil.
Das glaube ich sofort. Aber wir haben ja gerade gesagt, es ist kein Alkohol. Nein, aber zurück zu der Gen Z. Da ändert sich ja wahnsinnig viel. Wie würdest du sagen, bringt diese Generation auch nochmal einen ganz anderen Twist in das Thema Gemeinschaftsverpflegung, wenn man da dann auch nochmal das Thema Gastronomisierung mitdenkt und weiterdenkt? Haben wir dann bald Tim Raue, der auch in der Gemeinschaftsverpflegung Kaviar serviert, oder wie geht's weiter?
Ich glaube nicht, dass es so schlicht ist, dass du einfach sagen kannst, du drehst an der Qualitätsschraube und dann kommen die Jungen um die Ecke und freuen sich einen Ast weg. Ich glaube, es ist komplexer ist, dass du die Lebensrealitäten dieser Generation abdecken musst. Mhm. Die sind flippiger, die werden höhere Ansprüche stellen an diesen Mindset-Fit. Ja, das heißt also, wie gehört eigentlich das Essen in mein Leben rein? Aber das ist auch eine graduelle Verschiebung. Das heißt, ich kann nicht erkennen, dass das jetzt bam ging. Ja, das heißt also, ursprünglich auf Schwiegervater beispielsweise, ja, das muss man sich mal vorstellen, der war in der metallverarbeitenden Industrie gearbeitet und dann hat seine Fabrik geschlossen und er konnte auch in Rente gehen und der hat seinen Kantinentisch mit nach Hause genommen. Und tatsächlich, die haben den weiter benutzt und der hat bei uns in der Küche gestanden nachher. Also der hat einfach gesagt, okay, bevor er die Fabrik abreißt, das ist der Tisch, an dem habe ich immer einen Topf mit Wiener Würstchen gegessen und das ist super.
Nochmal eine andere Form von Dedication als das, was wahrscheinlich Gen Z jetzt macht.
Nein, doch, die haben eine andere Form von Dedication. Mhm. Ja, das ist also, wir müssen aufhören, glaube ich, die Maßstäbe der Vergangenheit an eine neue Generation anzulegen. Und zumindest mein Opa hat mir auch gesagt, ich tauge nichts. Da war ich 7 oder so. Also von daher, das ist, und ich bin auch von der Straße weg. Von daher, hat geklappt.
Gut.
Stichwort Eintopf mit Wiener Würstchen. Wann verschwindet die letzte Currywurst aus echtem Fleisch von den Speiseplänen unserer Betriebsrestaurants? Oder verschwindet sie nie?
Ich glaube, sie wird nicht verschwinden. Ich glaube, sie bleibt eine Variante. Ich glaube tatsächlich, dass es verschiedene Gerichte gibt, die so stark gewürzlastig sind, dass du Fleisch nie vermissen wirst. Persönlich, ich weiß, jetzt mache ich wieder angreifbar, aber ich glaube, 70% der Döner brauchen kein Fleisch, weil sie so geröstet sind, weil sie so viel Röstaromen haben, weil sie so viel Gewürze haben, weil sie das. Sobald jemand die Konsistenz hinkriegt von seinem Dönerspieß, glaube ich, können 70% der Dönerhersteller einfach auf plant-based umstellen. Ich habe vor kurzem eine vegetarische Currywurst gegessen, die fand ich schrecklich, aber ich habe auch schon Currywurst mit Fleisch gegessen, die schrecklich war. Von daher, das ist auch nicht die Latte. Und ich glaube, wir sollten nicht so dogmatisch sein. Vielleicht können wir sie einfach sagen, das ist was Besonderes. Ich glaube nicht, dass Fleisch, aus verschiedensten Gründen glaube ich nicht, dass Fleisch von unseren Speiseplänen verschwindet. Aber lass es uns einfach bewusster machen. Lass dich doch bewusst entscheiden, was willst du? Ich habe gerade kürzlich mit einem gesprochen, der alkoholfreien Wein vertreibt. Und er sagt, wenn da Freunde zu Besuch haben, dann steht eine alkoholhaltige und eine alkoholfreie. Und er macht es einfach nur am Geschmack fest. Das heißt, also er versucht dann sein Food zu pairen mit dem Wein und ob da jetzt Alkohol drin ist oder nicht, ist ihm egal. Und lass uns doch einfach sagen, okay, ist doch egal, ob da Fleisch drin ist oder nicht. Ich will jetzt den Geschmack haben und dann ist das super.
Also ein Stück weit mehr KMSUA, mehr Freiheit, mehr Liberalität.
Absolut.
Und wir haben ein Angebot für jeden. Finde ich ein super Schlusswort dazu. Aber eine Frage, lieber Thorsten, musst du natürlich immer noch beantworten, auch wenn wir gerade schon auf die Zielgerade einbiegen. Das kennst du, und seit 70 Folgen fragen wir das jedes Mal. Wenn du für 24 Stunden jemand ganz anders wärst, dürftest in dessen Namen schalten und walten, an dessen Stelle alles erleben, was immer du möchtest, wer wärst du und warum? Und wir hatten da schon wirklich alles. Wir hatten schon Bundestrainer, wir hatten Rockmusiker, wir hatten diverse Präsidenten von amerikanischen oder russischen Staaten, wir hatten schon Menschen, die ihre eigene Ehefrau sein wollten, fand ich besonders skurril. Wir hatten schon Leute, die in die Vergangenheit reisen wollten, um die Pharaonen zu erleben. Aber was wärst du und was würdest du in diesen 24 Stunden machen?
Ich wäre Boris Herrmann und ich würde unheimlich gerne mal sein Boot fahren. Aber ich glaube nicht, dass ich so wohnen wollte wie er. Und daher müsste ich nach 24 Stunden auch wieder aussteigen.
Also ganz schön laut.
Ich weiß nicht, ob ihr das Schiff kennt. Ich war in Kiel zum Start von dem, war das Volvo Ocean Race? Ich weiß es gar nicht.
Nee, Volvo Ocean Race nicht.
Aber nee, das war die European Edition, glaube ich.
Genau.
Die sind rumgefahren und sind nach Genua gefahren.
Das ist so Segelschiff auf Rennen, ne?
Aber oder? Segel auch schnell.
Formel 1 für die Wellen, okay.
Es ist wirklich Formel 1. Es ist wahnsinnig ästhetisch, wenn die übers Meer flügen. Ich mag die Videos, die posten. Und wenn sie da wirklich mit einem Affenzahn über den Ozean blasen und Boris Herrmann segelt allein diese Vente Globe. Ja. Und das, was der macht, fasziniert mich. Und dann, wenn er noch eine Botschaft hat, weißt du, und sagt, okay, Climate Change, wir müssen jetzt handeln und dann eben in einem Segelboot um die Welt fährt, das finde ich einfach beeindruckend. Ich habe ihn nie persönlich getroffen. Ich finde, er ist ein wahnsinnig beeindruckender Mensch und ich finde die ganze Technologie, die sie da auf die Schiffe bringen. Krass.
Es hätte ja kein schöneres Schlusswort sein können. Jetzt ist meine erste Tisch für drei Podcast-Folge zu Ende. Ganz, ganz herzlichen Dank an dich. Ich habe unglaublich viel mitgenommen und gelernt. Ich fasse vielleicht nochmal in drei Stichworten zusammen für alle, die jetzt nochmal hören wollen, was wir die letzten anderthalb Stunden besprochen haben. Wir haben auf jeden Fall ganz klar gesagt, die Gastronomie, die Gemeinschaftsverpflegung muss ein natürlicher Lebensraum sein in Unternehmen. Ganz wichtig. Haltung beim Kochen war ein riesengroßes Thema. Was du einsetzt an Zutaten ist nicht egal, aber wie du es einsetzt und was du draus machst, das ist das ganz Entscheidende. Weniger Dogmatismus war ein ganz, ganz großer Punkt. Mehr Eigenverantwortung bei der Auswahl am Counter, was wir essen, wo wir essen. Und ein Hoch auf die Gen Z. Ich finde, das hast du ganz, ganz toll herausgearbeitet. Und gerade wenn man in so alten Runden sitzt, wie wir jetzt hier gerade, haben wir das ja ganz oft andersrum. Und von daher fand ich es total schön, auch das nochmal, diesen Twist zu sehen. Ja, mir bleibt nur zu sagen, vielen, vielen Dank. Es hat irre Spaß gemacht. Liebe Grüße an alle Hörer da draußen. Ihr findet den Chefs Kulinar Podcast auch bei Instagram auf dem Chefs Kulinar Funnel. Und da findet ihr auch ganz tolle Fotos. Wir haben hier den ganzen Tag mitgeschnitten, wie es aussieht. Also jeder, der da reingucken möchte, ist herzlich eingeladen. Und die Folgen gibt's weiterhin jeden letzten Montag des Monats. Lemo Demo, wie ich gelernt habe. In diesem Sinne, bis bald und tschüss.
Ja, ganz herzlichen Dank an euch.
Tschüss.